Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus: Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, und betet für die, die euch verfolgen und verleumden, damit ihr Söhne werdet eures Vaters in den Himmeln. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse und regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun dies nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr da mehr? Tun dies nicht auch die Heiden? Ihr also sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine andächtigen Christen. Diese sechste Antithese schließt sich rein zufällig heute dem an, was wir schon in der Epistel eben gehört haben. Auch diese Antithese hat ihren Ursprung, ihren Ausgang im Alten Testament. Wir lesen im Buche Levitikus im 19. Kapitel: Streue keine Verleumdungen unter deinen Volksgenossen aus und bringe dadurch das Leben deines Nächsten nicht in Gefahr. Ich bin der Herr. Trage gegen deinen Bruder keinen Hass im Herzen. Weise deinen Nächsten freimütig zurecht, damit du seinetwegen keine Schuld auf dich ladest. Sei nicht rachgierig gegen deine Volksgenossen und trage ihnen nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin der Herr. Hier merken wir ganz klar, meine Zuhörer, dass der Begriff Nächster auf den Volksgenossen, den Angehörigen des Volkes Israel eingegrenzt ist, wozu man bisweilen denn auch den im Volke Israel lebenden Fremdling rechnete. Aber den Feind hassen, was Jesus hier sagt, war weder in dieser Stelle, die wir verlasen, zu finden, noch überhaupt irgendwo im Alten Testament. Wohl aber in einer der neu entdeckten Rollen am Toten Meer, der Schriftrollen der Essener. Da lesen wir in der Rolle 1,4, es sei Pflicht der Mitglieder der Sekte, zu lieben jeden, den Gott erwählt, und zu hassen jeden, den er verworfen hat. Es ist durchaus fraglich, ob dem Evangelisten diese Worte zur Verfügung standen. Einfacher wäre es einfach anzunehmen, dass das Gegenteil von den Nächsten lieben eben den Feind hassen ist, wenn man den Nächsten, den Begriff auf den Volksgenossen eingrenzt. Tatsächlich aber finden wir im Alten Testamente manche Rache- und Schmähworte, zumal gegen die heidnischen Kanaaniter als den Nationalfeinden Israels. Gedanken, bei denen der israelische Fromme Gottes Zorn auf die Feinde seines Volkes und auf seine persönlichen Widersacher herabruft. Es sind Ausbrüche des Hasses, die wir mit dem Geist des Evangeliums nicht in Eins bringen können. Und wir können auch nur in unserem Gottesdienst, meine andächtigen Christen, wenn solche Racheworte in den Psalmversen erscheinen, ich denke an eine Martyrermesse zumal, oder wenn der Priester sie allwöchentlich in seinem Breviergebet spricht, sie nur verkraften, wenn er sie rein historisch begreift. Denn in der Wirklichkeit heute können diese Gebete nicht mehr gesprochen werden, weil sie mit dem Geist des Evangeliums unvereinbar sind. Dafür einige Beispiele aus dem Psalmen. Psalm 35. Befehde, Jahwe, die mich befehden, bekämpfe meine Bekämpfer. Zücke Speer und Spieß gegen meine Verfolger, Schande und Schmach überkomme, die mir nach dem Leben trachten. Sie seien wie Spreu vor dem Wind. Der Engel Jahwes jage sie. Ihr Weg sei finster und schlüpfrig, der Engel Jahwes stoße sie. Oder Psalm 79. Gieße deinen Grimm auf die Heidenvölker aus, die dich nicht anerkennen, auf die Reiche, die deinen Namen nicht anrufen. Vor unseren Augen werde vor den Heidenvölkern offenbar die Rache für das vergossene Blut deiner Knechte. Zahle siebenfach heim unseren Nachbarn, in ihren Schoß zurück den Schimpf, den sie dir angetan. Oder in dem ergreifenden Psalm 137, an den Wasserläufen Babylons, dort saßen wir und wir weinten, wenn wir sie uns gedachten. Tochter Babel, der Verwüstung geweihte, selig, wer dir heimzahlt, was du uns angetan. Selig, wer deine Kinder packt und an den Felsen zerschmettert. Es galt als ungehörig, denen Liebe zu erweisen, von denen man Hass erfahren hatte. Aber daneben ist den Juden die Liebe zum persönlichen Feind nicht fremd. Es stehen also im Alten Testament Worte, die den Hass für erlaubt erklären und für geboten halten, neben Worten, die zur Überwindung des Hasses auffordern. Der Sinn der Antithese Jesu ist, Jesus stellt die Liebe nicht dem Hass gegenüber, sondern auch der auf den Volksgenossen eingeschränkten Liebe. Wenn er vorher die Liebe zum Feinde sprach, dann will er damit die äußerste Grenze angeben, bis zu der die Liebe reichen muss. Der Sinn ist also nicht der, liebet eure Feinde, statt sie zu hassen, sondern der Sinn ist, liebet sowohl eure Freunde als auch eure Feinde. Als höchste Form der Liebe nennt Jesus das fürbittende Gebet für die Verfolger, weil in einem wirklichen Gebet eine nicht gottgemäße Gesinnung keinen Platz haben kann. Mit einem solchen Gebet ist jedes Hassgefühl gegen einen anderen Menschen nicht zu vereinbaren. Solche Liebe, die keinen Unterschied mehr macht, ist Nachahmung Gottes, der seine Wohltaten, wie Jesus eben sagte, allen zuteil werden lässt, den Guten und den Bösen. Scheinbar sind diese Gedanken Jesu nicht neuartig. Wenn wir etwa in die griechische Philosophie schauen, die römische, und etwa Seneca den Philosophen schreiben lassen, wenn du Götter nachahmen willst, dann gib auch den Undankbaren Wohltaten, denn auch über die Frevler geht die Sonne auf und auch den Piraten stehen die Meere offen. Oder Kaiser Marc Aurel, es gehört zum Wesen des Menschen, auch die zu lieben, die ihn beleidigen. Du wirst das leicht finden, wenn du bedenkst, dass sie deine Verwandten sind, dass sie aus Unwissenheit und Widerwillen sündigen, dass ihr alle im Kurzen sterben werdet und vor allem, dass sie dir nicht geschadet haben. Sie machen ja deine vernünftige Seele nicht schlechter, als sie zuvor war. Ist bei den heidnischen Philosophen die Menschenliebe wesentlich ein innermenschliches Anliegen und dient sie der Persönlichkeitsformung, so ist sie bei dem Kennzeichen der Söhne und Töchter Gottes, also bei den Erlösten, jenes, dass sie sich die Liebe Gottes zu eigen machen. Diese Liebe ist dann aber nicht wie bei den Philosophen der Antike ein Reservat für wenige und da nur in bestimmten Fällen, sondern ist die Hineinnahme der göttlichen Gesinnung in das ganze Leben. Darum gibt es auch für den Jünger Jesu, der sich diese göttliche Liebe aneignet, keine Grenzen, die in der Beschaffenheit der anderen Menschen liegen. Die Liebe, die Jesus fordert, ist interesselos, ist unegoistisch. Sie geht weit über das hinaus, was wir Sympathie nennen. Sie unterscheidet sich auch von der meist auf einer Interessengemeinschaft begründeten Freundschaft der Menschen. Mit dem Hinweis auf den Lohn: Wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Will Jesus die Wertlosigkeit einer solch eingegrenzten, im letzten egoistischen Liebe dartun, indem er sagt, was nichts wert ist, dafür kann man auch keinen Lohn erwarten. Die Zöllner, von denen Jesus spricht, galten bei den Juden als amoralische und verachtete Menschen. Ihr Gruß ist das Gewöhnliche, unterscheidet sich also in nichts von dem, was auch die Heiden tun. Jesus will sagen, dass bei ihm und bei denen, die ihm nachfolgen, das Gewöhnliche nicht genügt. Er fordert in dieser Liebe das Außergewöhnliche, das menschliche Höflichkeitsformen weit hinter sich lässt. Der große Russe Tolstoi, wir zitierten ihn schon vorigen Sonntag, sagt es: In der von Jesus geforderten Form lieben heißt auf göttliche Weise gütig sein. Die Liebe, die Jesus von denen, die ihm nachfolgen, erwartet, fordert allen menschlichen Egoismus abzulegen, der natürlicherweise auf Hass mit Hass antwortet. Fordert keinen Menschen, und sei er uns noch so unsympathisch, auszunehmen. Jesu Liebe ist kein begrenztes, zeitlich begrenztes Gefühl, sondern eine zu erstrebende, dauernde, gleichbleibende innere Haltung. Dass wir sie, Rückschläge mit eingerechnet, nur in großer Mühe langsam erwerben können, wissen wir, denn die Vollendung steht, wie wir schon so oft sagten, erst am Ende, wir aber sind auf dem Wege. Im Vers 20 hörten wir seinerzeit, dass Jesus sagte: Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit mehr ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in die Herrschaft Gottes eingehen. Was Jesus damals negativ aussprach, sagt er im Vers 48 heute in schärfster, positiver Form: Ihr also sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Bedingung für die Aufnahme in das Reich Gottes ist also eine Gesinnung, die weit über die mit einer Fülle von äußeren Werken angefüllte Frömmigkeit der Pharisäer weit hinausgeht. Das Herz voller Liebe ist wichtiger als die peinliche Genauigkeit, in kultischen und disziplinären Dingen, damals und heute. Jesus macht damit die Frömmigkeit zwar unkompliziert, aber wir sollten wissen, dass das Unkomplizierte beileibe nicht immer das Einfachere ist. Es ist jedenfalls leichter, damals gewesen und heute, äußere Vorschriften exakt zu erfüllen, als seine innere Gesinnung so zu ändern, wie Jesus es will. Wir verstehen jetzt, dass das Gebot der Gottes- und der Nächstenliebe der eigentliche Kern der Botschaft Jesu ist. Damit erreicht seine Ethik eine gewaltige Konzentration, denn erst von hier aus empfangen alle anderen Gebote ihre Bedeutung. Die Gerechtigkeit des Herzens muss aber ihren Ausdruck finden im konkreten Handeln des täglichen Lebens. Der Radikalismus der Gebote Jesu, wie wir sie in den Antithesen nun kennenlernten, wurzelt in Gott. Gehorsam gegen ihn und Nachahmung seiner Vollkommenheit, das ist mehr als die Ausgeglichenheit der menschlichen Persönlichkeit, ist mehr als die Verwirklichung der Idee Mensch, wie sie ihn die Humanisten früher und heute sehen. Sie ist mehr als äußeres Korrektsein in der Erfüllung von 613 Geboten und Verboten damals und von Kirchengeboten heute. Sie ist mehr als bürgerliche Wohlanständigkeit, die, wie wir schon mal sagten, den Skandal mehr fürchtet als die Sünde. Es wäre ein arges Missverständnis der Absichten Jesu, wollten wir meinen, seine Gebote müssten nun von oben angeordnet und von unten befolgt werden, so wie etwa ein staatliches Grundgesetz oder ein Parteiprogramm. Dazu hätte nicht einmal die Kirche das Recht, ganz zu schweigen davon, dass sie nicht die Mittel hätte, es durchzusetzen. Jesus liefert kein Kulturprogramm, das eine neue Form des Zusammenlebens der Menschen beinhaltet. Jesus liefert auch keine Gesinnungsethik, die im Inneren verschlossen bleibt und äußerlich nicht kund wird. Jesus liefert auch nicht, wie Albert Schweitzer meinte, eine Interimsmoral, die gilt für die Zeit, wo er diese Worte gesprochen hat, bis zu seiner Wiederkunft, dass es eine Schar von Vollkommenen geben solle, die Gott dann veranlassen, die künftige Welt erscheinen zu lassen. Die Nachfolge Christi und das Leben in dieser Nachfolge vollzieht sich in einer Welt, in der das Böse und die Herzenshärte, der Ehebruch und die Ehescheidung, der Meineid und der Zorn und die Lieblosigkeit und formaler Gesetzesgehorsam weiter bestehen werden. Aber in solcher Welt hat die kleine Herde bereits die Zeichen gesetzt. Kleine Zeichen, die große Auswirkungen hatten und haben werden. Die kleine Herde, die sich stellt, konkret gesprochen, gegen einen neu aufkommenden Nationalismus, gegen den noch immer latent nachwirkenden Antisemitismus, gegen einen engstirnigen Konfessionalismus, gegen gesellschaftliche Überheblichkeit, gegen die Diktatur der Macht und des Geldes, gegen geistigen Hochmut, gegen den Straßenjargon in der Auseinandersetzung mit Andersdenkenden. Diese kleine Herde ist bereit, aus den 6 Antithesen Jesu anzunehmen und im täglichen Leben zu praktizieren, den Geist der Versöhnlichkeit, den Verzicht auf Rache und Vergeltung, den Verzicht sogar auf das sogenannte gute Recht, die absolute Güte, die keinen Menschen ausnimmt. Ich nenne nicht die Großen, die vielleicht sogar für diese Worte Jesu ihr Leben hingegeben haben. Es könnte sein, dass wir über ihnen verzagen und sagen, wir sind doch nur Kleine. Ich nenne am Rande solche, die nicht zu den Großen gehören. Ich nenne den demütigen Papst Johannes, der die im Blick auf sich selbst und im Monolog erstarrte Kirche zum Leben erweckte. Ich nenne katholische und Bischöfe und evangelische Christen, die den Dialog aufnehmen zwischen ihren Völkern und dem deutschen Volke, ein Exempel dafür geben, wie es auf den Frieden zugehen soll, im Gegensatz zu den in Ideologien erstarrten Regierungen und Politikern. Ich nenne, ob er nach menschlichen Maßen klug oder unklug gehandelt hat, bleibe da stehen, einen Bundesminister, der als erster diese Gedanken aufnahm. Ich nenne einen Friedrich Wilhelm Förster, der am 9. Januar im Alter von 97 Jahren gestorben ist und sein ganzes Leben lang der Welt predigte und schrieb vom Frieden und von der Güte und von der Menschenfreundlichkeit. Ich nenne den Sohn jenes Augenarztes, der 4 Ikonen, die sein Vater im Kriege in Minsk erworben hatte, der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft zurückgab, in der Erkenntnis, dass sie dorthin gehören, wo sie einst entnommen waren. Hier ist nicht die Frage gestellt, ob diese Männer katholische oder evangelische Christen oder überhaupt Getaufte waren. In einem aber treffen sie sich alle, in dem Ernstnehmen dessen, was Jesus gefordert hat in der Güte zu den Menschen. Ich nenne aber auch die vielen ungenannten Einzelnen und Equippen, die bereit sind, im täglichen Leben Ähnliches zu tun und auf diese Weise vielleicht sogar das Evangelium besser zu verkünden, als die Geweihten es tun. Ihnen sollten wir uns zugesellen, um das, was wir hier im Gotteshaus erkennen und bekennen, draußen mit ihnen aufleuchten zu lassen. Amen.